Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 166. Heute gibt es überraschende Fragen und ehrliche, berührende Antworten. Und bevor ich gleich erkläre, um was es geht und bevor es gleich losgeht, erst noch eine kurze Ankündigung und zwar zur Selbstfürsorgewoche. Es wird auch 2025 vom 1. bis zum 7. Januar, also 7 Tage lang, eine Selbstfürsorgewoche geben. Dein Kontrastprogramm zu allen Diät- und Selbstoptimierungs-Challenges im Januar, die leider so häufig gesät sind. Und es gibt dieses Jahr kein Workbook, es gibt keine Worksheets, du kannst dich nirgendwo gesondert anmelden, sondern es gibt in Anführungszeichen nur 7 Tage lang eine kleine Podcast-Episode, die haben so ungefähr Längen von, ich glaube, 15 Minuten bis, ich glaube, die längste hat so 29 Minuten, also sie sind relativ kurz und wir haben verschiedene Themen, also der Einstieg ist ein geschichtlicher Hintergrund, wo kommt denn eigentlich der Begriff Selbstfürsorge her? Und dann haben wir Hürden und Hindernisse, wir haben Bedürfnisse spüren und stärken, wir haben einen Tag, wo das Thema Umsetzung und Motivation ist, wir haben einen Tag, wo das Thema Essen im Fokus steht und zwar besonders der Genuss als Schlüssel zu mehr Selbstfürsorge beim Essen. Wir haben an einem Tag das Thema, wie du deinen individuellen Zugang findest zu deiner Selbstfürsorge und am letzten Tag kannst du dir sozusagen so eine kleine Selbstfürsorge-Schatzkiste bauen. Also du musst dich nirgendwo anmelden, sondern du kannst einfach am 1. Januar 2025 deine Podcast-App deiner Wahl öffnen oder du kannst auch bei mir auf der Homepage streamen, falls du keine Podcast-App hast und dann gibt's jeden Tag einen kleinen Impuls und ich hoffe, dass du dabei bist und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, jeden Tag dir eine der Episoden anzuhören und wenn du zum Beispiel am 1. Januar keine Zeit hast, kannst du das natürlich auch später machen. Also sie sind im Podcast verfügbar und werden da natürlich auch verfügbar bleiben und ja, ich freue mich, wenn du da Lust drauf hast und falls ja, dann schalte einfach am 1. Januar ein. Ich lade die Podcast-Episoden immer morgens um 6 Uhr hoch. Ab dann sind die dann verfügbar. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Selbstfürsorgewoche. Und jetzt kommen wir zum Weihnachtsspecial. Überraschende Fragen und ehrliche, berührende Antworten. Und zwar, wenn du dich vielleicht noch dran erinnerst, in der Staffel 5 war das, genau, gab es ein kleines Feature im Podcast, dass jede Gästin der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage da lässt. Und zwar ohne die Person zu kennen. Und es gab da keine besondere Vorgabe oder so, sondern das konnte zum Beispiel was sein, was die Person, also die Gästin im Podcast zum Thema Körperakzeptanz oder intuitive Ernährung oder Health at Every Size beschäftigt. Oder das konnte eine Frage sein, auf die sie Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes. Also wie gesagt, es gab da keine konkreten Vorgaben und das hat sich so durch die Staffel durchgezogen und heute bei diesem Weihnachtsspecial bekommst du sozusagen eine Zusammenfassung, also wir bzw. meine Assistentin Ruby hat die Fragen und die Antworten genommen und hat die alle hintereinander gebaut, so dass du dir die jetzt am Stück anhören kannst. Den Auftakt machen Inken und Arlo von Work It Training Hamburg. Sie beantworten nur eine Frage. Also sie sind ja die ersten sozusagen, die dieses Feature gestartet haben. Deshalb beantworten sie nur eine Frage. Und es wird wahrscheinlich auch bald nochmal ein Special geben, weil ich nämlich auch ganz viele Gästinnen hier im Podcast gefragt habe, was für dich Körperrespekt bedeutet. Und diese Frage haben nämlich Inken und Alo beantwortet. Also sie werden dann da dabei sein. Also nicht, dass du dich wunderst. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich die letzte Frage beantwortet habe und damit dieses kleine Feature im Podcast abgeschlossen habe. Und ich wünsche dir viel Spaß mit den teils sehr überraschenden Fragen und mit den wirklich, wirklich großartigen Antworten.
Welchen Körperteil von dir magst du am liebsten?
Ich muss ehrlich sagen, es gibt's nicht. Also ich mag das nämlich voll nicht. Ich bin so, ich mag meinen Körper und das ist für mich voll wichtig. So, ich mag gar nicht differenzieren und es ist überhaupt nicht wichtig, ob etwas besser ist oder ob jetzt irgendwo mehr Muskeln oder weniger sind oder Haut schlaffer oder nicht, sondern es ist mir voll wichtig, einfach zu sagen, ich mag meinen Körper. Und that's it. Und das fühlt sich gut an.
Das fühlt sich gut an. Vielen, vielen Dank. Ich hatte wirklich, wie ich die Frage so gesehen habe und dann mir auch gedacht habe, oh, Ellie ist jetzt im Podcast, was wird sie wohl antworten? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es sowas ist, sowas Ganzheitliches wird. Ja, mega schön.
Das finde ich auch wichtig.
Genau, das finde ich auch wichtig. Viele Menschen können sich gut dem eigenen Körper nähern, indem sie sich fragen, was mag ich denn an mir? Na, also gerade wenn jemand so seinen Körper ganz arg ablehnt, und das ist auch so eine Übung, die ich gerne, ich glaube, ich hatte die in der Selbstfürsorgewoche letztes Jahr dabei, dass du dir 10 Dinge aufschreiben sollst, die du an dir magst und die dann in ein Glas gibst. Und nein, ich habe mein Büro umgeräumt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Glas ist. Ich habe nämlich auch so ein Glas. Na, und wenn ich zum Beispiel so einen schlechten Body-Image-Day habe, ja, und da stehen nicht nur Dinge, also da stehen nicht nur Dinge vom Aussehen drauf, sondern es sind wirklich Dinge, die ich an mir mag. Ja, und da kann ich dieses Glas aufmachen und dann da einen Zettel rausziehen, den ich selber geschrieben habe, was ja dem Ganzen auch nochmal wirklich eine andere Dimension gibt, ja. Und dann mich daran erinnern, dass ich mehr bin als nur mein Körper, dass ich so viel zu bieten habe, mir selbst und vielleicht auch anderen, und da wieder so ein bisschen zurück zu sich zurückkommen. Also es gibt da ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten.
Und weil ich eben auch sehr oft damit konfrontiert bin, auch wenn es viele nicht glauben, aber ich arbeite noch immer daran und das ist etwas, was mich einfach im Leben begleitet, manchmal mehr, manchmal weniger. Und was tust du, wenn du echt so einen total schlechten Body-Image-Day hast, wo du das Gefühl hast, du schaust dir in den Spiegel und es passt einfach nicht? Was ist dein Coping-Mechanismus?
Wenn der so schlecht ist, dass der Impuls ist, ich müsste jetzt mal noch meine Diät machen, dann sage ich mir, wart mal noch einen Tag. Also ich sag mir dann, ja, okay, ich mache die Diät, aber nicht morgen, sondern übermorgen. Und meistens ist es dann am nächsten Tag auch schon wieder egal. Also so, ich versuche da ein bisschen spielerisch mit umzugehen. Was mache ich noch an einem schlechten Body-Image-Day? Tatsächlich auch mittlerweile drüber sprechen, also das auch anzusprechen und zu sagen, ich fühle mich jetzt heute einfach nicht wohl in meinem Körper. Und es gibt ein paar Menschen, die verstehen das auch. Also irgendwie, man kennt das ja, wenn man dann irgendwie Hosen kaufen geht und dann gibt's im Laden aber nur bis zu einer bestimmten Größe und dann gibt's andere Größen nur im Internet und dann fühlt man sich natürlich auch schon so ein bisschen doof irgendwie. Das
ausgeschlossen.
Ja, ausgeschlossen, total. Und dann darüber zu sprechen, ist was mir hilft. Und manchmal habe ich dann auch so eine Einstellung gesagt, dann ist es mir jetzt wirklich, wird mich davon nicht beeinflussen lassen und dann gehe ich gerade doch irgendwie was Leckeres essen. Weil das dann nicht zu machen, so im Sinne von, jetzt muss ich aber drauf achten, Also wenn, dann endet so ein Body-Image-Bad-Day mit einem guten Abendessen im Restaurant.
Also was Leckeres.
Natürlich, ja, allein gehe ich nicht ins Restaurant, oder? Nee, ehrlich.
Was würdest du, also das ist jetzt eine Frage von mir noch, die da so ein bisschen dran anschließt, was sind dann so als Therapeut Dinge oder Tools, die du mitgibst, wenn jemand sagt, boah, ich kann heute mit meinem Körper gar nicht. Ich brauche jetzt dringend was ich machen kann.
Also wenn ich dann den Auftrag annehme, dann würde ich vielleicht so in die Richtung Körperfunktionalität gehen. Es gibt ja auch Interventionen dazu, 10 Dinge, die man im Körper mag, die nichts zum Aussehen zu tun haben. Mhm. Vielleicht auch eine Körpersensibilitätsübung.
Was ist das?
Körpersensibilität? Also zum Beispiel sich den, oder Achtsamkeitsübungen in dem Fall, also so mal in den Körper reinzuspielen. Man kann ja auch Imaginationsübungen machen, zum Beispiel sich eine schwierige Situation vorstellen, die mit dem Körper zu tun hat, und dann aber so den gesunden Erwachsenen und die innere Chefin den Anteil einzuladen, sich darum zu kümmern. Also da geht es ja irgendwie auch um Selbstberuhigung. Und ich glaube, wenn das häufiger vorkäme, würde ich auch es gibt eine Achtsamkeitsübung, die heißt Schwierigkeiten einladen. Wo man Schwierigkeiten bewusst einlädt, sonst ist es in der Achtsamkeit so, dass man die sich ins Gewahrsein ruft, kurz anguckt, nicht bewertet, beschreibt und wieder gehen lässt. Und da geht es darum, die kommen zu lassen und die ganz genau anzugucken und zu beschreiben und zu gucken, wie manifestiert sie sich denn körperlich, und da bewusst hinzuatmen und sich einzugestehen, dass es okay ist, dass man das jetzt nicht will, dass die da ist, aber dass es jetzt okay ist, man sich das anguckt und sie mit der Atmung wieder gehen zu lassen. Und das soll so ein bisschen in Richtung Akzeptanz gehen. Also in die Richtung Akzeptanz, dass es eben schlechte Tage gibt, an denen ich mich vielleicht in meinem Körper nicht wohlfühle und wo ich gar nichts dran ändern kann. Und dass das Aufgeben manchmal besser ist als die 10. Tagebuchintervention. Das wäre dann eher die akzeptanzbasierte Schiene, und das vorhin war eher so handlungsbasiert.
Das Aufgeben im Sinne zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und genau, nicht jetzt eine Lösung dafür finden zu müssen.
Genau, dass die Lösung darin liegt, wenn ich es nicht mehr verändern will, dass sich das jetzt blöd anfühlt, dann ist es auch leichter, es zu akzeptieren, weil die Gesellschaft eben so ist, wie sie ist. Und das ist normal, dass man sich mal in seinem Körper schlecht fühlt, weil wir leider nicht in so einer selbstmitfühlenden Gesellschaft leben. Selbst wenn Markus Lanz behauptet, wir wären alle so gefühlig, ist es nicht so. Ja. Weil er ja einen Satz später sagt, dass wir alle Weicheier wären, aber...
Ja, ja. Der kann gerne mal zu mir in die Beratung kommen und mal die Lebensrealitäten von meinen PatientInnen sich anhören. Das, da würde er dann sowas auch nicht mehr sagen.
Meine Frage an die nächste Person wäre, wann hast du dich das letzte Mal für deinen Körper gelobt, als es nicht um dein Aussehen ging?
Also ich bin sehr, sehr sportlich unterwegs. Mein großes Hobby ist das Rennradfahren, und ich laufe auch. Und ich habe das sehr ambitioniert betrieben vor meiner Transition und wurde dann natürlich durch diverse medizinische Schritte immer wieder zurückgeworfen und musste immer wieder so quasi bei Null anfangen. Und Aus diesem Tal versuche ich immer wieder auszubrechen seitdem und so als großes Ziel am Horizont wieder ungefähr dahin zu kommen, wo ich vor der Transition stand. Das ist etwas schwierig, und jetzt hatte ich gerade zum zweiten Mal Corona. Und trotzdem ist es tatsächlich so, wenn ich dann wieder mit dem Lauftraining ganz vorsichtig anfange oder mich wieder aufs Rennrad setze, dass ich denke, oh Gott, das wird ganz furchtbar, und dann geht's aber doch, und das Muskelgedächtnis ist doch besser, als ich von mir selber gedacht habe. Also ich neige dazu, mich zu unterschätzen, wie man hört. Und ich denke, das könnte so das letzte Lob für meinen Körper gewesen sein. So, da geht doch noch einiges, und ich werde doch immer doch noch mal ein bisschen schneller fit, als ich das befürchte. Ich habe gerade eine interessante Lektüre gefunden, über die ich gestolpert bin, und da ist der Untertitel Sind wir unsere Genitalien? Ich würde die nächste Person gerne fragen, bist du deine Genitalien? So als Denkanstoß.
Sehr cool.
Finde ich, passt ganz gut in diese Folge und kann sehr vieles auslösen. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
Bist du deine Genitalien? Muss ich auch mal drüber nachdenken.
Also mein erster Impuls wäre nein. Also ganz sicher möchte ich nicht auf Elemente von meinem Körper sozusagen reduziert werden. Ich glaube, das ist so, ich würde das ich würde das ablehnen aus so einem Gedanken heraus, dass ich Vereinzelung, diese Kompartmentalisierung, diese Parzellierung des Körpers ablehne. Und ich glaube, dass ich bin eine Cis-Frau und dementsprechend identifiziere ich mich mit dem Geschlecht, das mir bei meiner Geburt zugewiesen wurde, was ein großes Privileg ist. Das heißt, ich identifiziere mich auf eine Art ganz sicher auch mit meinen Genitalien, die eben auch ein Teil von meinem Körper sind. Aber würde ich darauf reduziert werden wollen? Auf keinen Fall. Also ich möchte nicht auf meine Brüste reduziert werden. Ich möchte gar nicht auf Elemente von meinem Körper reduziert werden, sondern vielmehr. Also ich glaube, ich kann all diese Elemente von meinem Körper wertschätzen, zum Beispiel als Teil von meiner Sexualität, das, was sie für mich tun, wie sie, welche Rolle sie spielen in meinem Leben. Aber genau, also bin ich meine Genitalien, würde ich sagen, nein. Also ich wünsche mir sehr, sehr viel mehr zu sein. Ja. Ich versuche so genau zu überlegen, wie man Handlungsspielräume schaffen kann. Meine Frage wäre wirklich so, welche Räume wünschst du dir individuell und strukturell? Also es ist ganz egal, wie die Antwort dann ausfällt, aber welche Räume wünschst du dir, diese Themen zu besprechen? Also Körperakzeptanz, intuitives Essen, weil all diese Dinge, also ich habe mich ganz viel mit Scham beschäftigt, das hast du aber dann schon so gut eigentlich vorgebracht, dass ich das gar nicht mehr groß ausgeführt habe. Wir sind sehr schambesetzt und ganz oft braucht das ganz viel Vorarbeit, dass man sich überhaupt traut, das anzusprechen, wie schlecht man sich fühlt im eigenen Körper. Und man kann nicht springen von, gibt's ein ganz tolles Buch von Sally Mant, das heißt Queer Attachments. Da gibt's so eine Phrase, die heißt Slipping out from underneath shame, also aus der Scham herausschlüpfen. Und das, wenn man es schafft, diese Scham, die einen ganz vereinzelt, wo man ganz alleine bleibt damit und sich denkt, ja, so schlecht wie mir geht's niemandem, wo ich mich so sehr stark schäme, rote Wangen, Zittern, erröten, so richtig, ich möchte mein Gesicht verstecken, ich möchte, dass mich der Erdboden verschluckt, so. Wenn ich es schaffe, mich mit anderen zusammenzutun und auszutauschen, dieses Kollektive, sich dieser Scham widersetzen und zu sagen, ich bin nicht eklig, es gibt hier nichts zu beschämen. Das kann wirklich, das kann Bewegungen auslösen. Das kann wirklich, also wir haben das bei der Black Beauty Bewegung gesehen, schon in den 60er, 70er Jahren im Zuge der Civil Rights Bewegung, also Bürgerinnenrechtsbewegung. Wir haben das gesehen bei der Gay Pride Bewegung, ja, der Rechte von queeren und schwulen Menschen. Und ich glaube, dass das auch hier möglich ist. Es ist auch im Kontext von Dickenfeindlichkeit möglich. Und deswegen wäre meine Frage so, welche Räume wünschst du dir, damit wir gemeinsam aus dieser Scham herausschlüpfen können, wie Sally Mant das formuliert? Was brauchen wir da für Räume? Das wäre meine Frage.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, ob man das auf der persönlichen oder auf so einer institutionellen Ebene betrachtet, ne? Also ich finde generell, dass jede Person selber entscheiden sollte, in welchem Umfang sie darüber sprechen möchte, weil ich weiß, dass vielen Leuten das wirklich auch schwierig fällt und dass sie auch eine gute Strategie daraus entwickeln, nicht über solche Themen zu sprechen, für sich persönlich. Ich kann mir durchaus aber vorstellen, also gerade unter Menschen, die ähnliche Probleme haben, dass man so in gewissen Zirkeln, Intervisionsgruppen, ich denke immer so technisch, ne, aber Austauschgruppen, halt wirklich ein bisschen, die Themen ansprechen kann. Vielleicht auch das Ganze in so einem, in einen Kontext mit einzubauen, der schon sehr körperbezogen ist. Also zum Beispiel im betrieblichen Gesundheitsmanagement da auch Angebote zu schaffen für Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen und wo das Ganze halt dann auch ja nicht irgendwie stigmatisiert wird, sondern als Teil der Selbstfürsorge akzeptiert und angenommen ist. Körpertraining und Embodiment-Training oder sowas, ja.
Das ist total spannend. Ich glaube auch, dass wir das sehr viel mehr auch schon in den Schulen verankern müssten. Also gerade auch Selbstfürsorge, das ist was, was meine Kinder zum Beispiel bisher nicht in der Schule gelernt haben. Und ich glaube aber, dass die beide auf sehr gute Schulen gehen, dass es noch ganz anders sein kann.
Da bin ich sowieso der Meinung, dass Psychologie eigentlich Schulfach sein müsste, standardmäßig. Und zwar nicht nur Psychologie im Sinne von, was ist klassisches Konditionieren, sondern tatsächlich auch im Sinne von, wie funktioniere ich eigentlich? Gerade auch, welche kognitiven Verzerrungen treiben mich eigentlich im Alltag an? Und was macht es eigentlich mit mir und meiner Umwelt, wenn ich dieses oder jenes tue, um halt bessere Empathiefähigkeit zu fördern, um halt ja auch das eigene Denken mal zu hinterfragen oder lernen, besser zu denken, also besser nicht im wertenden Faktor, sondern in einem für mich persönlich ein bessere Denkmuster zu entwickeln. Also weg von Schwarz-Weiß-Denken, weg von irgendwie Jumping to Conclusions. Das wäre schon toll, wenn man so ein bisschen kognitive Umstrukturierung den Leuten schon in der Schule mitgeben könnte, als auch Mittel zur Selbstfürsorge. Ja, ich würde die nächste Person fragen, was sie denkt, was die Wissenschaft unbedingt genauer erforschen sollte, um der Gesellschaft zu einem besseren Essverhalten zu helfen.
Ich könnte jetzt sagen, Ernährungspsychologie. ganz einfach. Das ist aber wahrscheinlich die offensichtlichste Antwort, die ich jetzt hätte geben können. Aber vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
Ja, komm, ich challenge dich, dass du jetzt da noch nicht das Offensichtlichste sagst, weil als ich die Frage nämlich gelesen habe und dann gecheckt habe, okay, du bist der Gast, der diese Frage bekommt, ich muss so lachen. Also Ernährungspsychologie, ja, und was noch?
Perfektionismus, Schwarz-Weiß-Denken, dieses Funktionalisieren, richtig, falsch, gut, schlecht, was in der Religion ja auch schon existiert, die Gebote und die Verbote. Und ich glaube, dass diese Denkweise mitunter ein sehr prägnanter Grund ist für die Zahl an psychischen Erkrankungen und daraus resultierenden Symptomen in unserer gesamten Gesellschaft. Ich versuche ja Menschen mit meiner Arbeit immer gerne zum Nachdenken zu bringen, dass man so ein bisschen hinterfragt, okay, was denke ich eigentlich? Darf ich, dass ich mal ans Zweifeln komme? Ist das, was ich da denke oder bisher immer gedacht habe, ist das wirklich so sinnvoll und so zielführend? Und meine Frage wäre, was war das letzte oder wann war es das letzte Mal, dass du an etwas, woran du lange geglaubt hast, dass das doch so sein muss, dass du darüber nachgedacht hast, vielleicht ist das ja gar nicht so. Also wann hast du das letzte Mal an deinem eigenen Verstand gezweifelt und vielleicht eine neue Entscheidung getroffen? Ne, also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe lange geglaubt, wenn ich gesund leben will, dann darf ich nicht genießen. Und dann habe ich gemerkt, nee, wenn ich gesund leben will, dann ist Genießen ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Ich darf genießen, ohne Schuld. Das ist unglaublich wichtig, um ein gesundes Essverhalten zu bekommen. Und das sind so dieses Erwartungen mal zu hinterfragen und neu einzuordnen. Ne? Gesundheitliche Krisen sind manchmal sehr, sehr hilfreich für sowas. Aber vielleicht hat dein nächster Gast ja sowas, wo er sagt, okay, da war eine Situation und da habe ich angefangen, einen Gedanken für mich neu zu sortieren und ja, wär spannend zu hören, was die Person dazu so erzählt oder sagt.
Oh, wow. Was für eine unglaublich gute Frage. Mhm. So, jetzt werden wir dann noch 5 Stunden weitersprechen, I guess. Mir fallen viele Dinge ein. Ich weiß noch nicht, für welches ich mich entscheide. Es geht ja eigentlich ums letzte Mal, aber ich kann es, glaube ich, gar nicht so richtig zeitlich zuordnen. Ich gehe mal aufs krasseste Mal. Ich glaube, das krasseste Mal, dass das passiert ist, ist, dass ich irgendwann, und das macht ein großes Thema noch auf, dass ich vor inzwischen knapp 4,5 Jahren aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und das war was, von dem ich sehr, sehr lange überzeugt gewesen bin, das machen zu müssen, um bestimmte Situationen besser aushalten zu können. Soziale Situationen, Gespräche mit Menschen, die ich nicht kenne, auf Partys, bei Veranstaltungen oder so. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange in mir abgespeichert, nein, ich brauche in solchen Situationen Alkohol, um irgendwie locker, in Anführungszeichen, gesellschaftsfähig zu sein. Und das zu verstehen, dass das eben nicht so sein muss und das aufzulösen und in der Folge dann eben aufzuhören, Alkohol zu trinken und mich dadurch so viel besser zu fühlen auf so vielen Ebenen, das war, glaube ich, das war so das krasseste Aufbrechen von einem Glaubenssatz. Ja.
Ja, es ist so spannend, dass man, wenn man keinen Alkohol trinkt, sich in unserer Gesellschaft eher noch entschuldigen muss. Also, dass das eigentlich das ist, was viele Leute dann seltsam finden.
Ja, so, oder wofür man sich auf jeden Fall rechtfertigen muss irgendwie. Es ist, darf ganz oft nicht einfach so sein. Es ist, ich ziehe dann immer gerne so den Vergleich, dass ich da einfach andere Drogen für einen setze und die Leute dann fragen so wie du willst nicht mal zum Essen ein bisschen Heroin? Nicht mal zum Anstoß? Es passt so gut zum Nachtisch. Ich weiß, du nimmst es sonst nicht, aber ich meine, jetzt sind wir hier so schön, sitzen wir zusammen, so wenigstens dazu.
Krass, ja. Boah, das ist ein krasser Vergleich. Ui. Es wird mir auch noch mal so einiges zu denken geben.
Meine Frage ist, was ist die letzte radikal selbstfürsorgliche Sache, die du für dich selbst getan hast?
Das war gerade vor zwei Wochen, glaube ich, war das 3 Wochen, da habe ich meinen Kleinen in der Obhut oder in die Obhut von seinem Papa überlassen und bin mit einer Freundin, habe mir eine Nacht eine Auszeit genommen, die brauchte ich, die war gerade sehr dringend nötig und wir sind ins Landesinnere gefahren und haben uns da eine schöne Zeit gemacht und es hat unheimlich gut getan und das ist tatsächlich, also das war auch nicht das erste Mal, dass ich abgedüst bin, einfach mal kurz eine Auszeit und das, was mir dabei so aufgefallen ist, für mich ist das war das wie auch es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn ich mich, für mich war es das, dass ich mir das zugestehen darf, aber wenn ich mich so umhöre und austausche mit, vor allem mit meinen Freundinnen, Bekannten, die auch Kinder, Kleinkinder, auch schon größere Kinder haben und da höre, da ist das, wie viel es das auch braucht, gerade auch als Mama, sich da rauszunehmen einmal und dann eben insbesondere für ein ganzes Wochenende über Nacht. Aber das ist etwas, wo ich denke, das kommt nicht nur mir zugute, sondern das kommt schlussendlich meinem Kleinen, meinem Mann, uns allen zugute. Und das ist wunderbar und das werden wir sicherlich auch weiterhin so weiter so führen. Genau.
Großartig. Ja, ich sehe das auch so. Ich kann eine bessere Mutter sein, wenn ich ab und zu mal Abstand habe, wenn ich ab und zu mal Pause habe, weil man darf ja nicht vergessen, dass wenn man Kinder bekommt, man verliert sich erstmal so ein Stück weit selbst. Man verliert die eigene Selbstbestimmung, auch einen Teil der eigenen Selbstwirksamkeit und das gehört dazu und ich würde es nicht anders haben wollen, aber das ist auch was man sich wirklich aktiv zurückerobern darf und das am besten auch ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ich hätte eine Frage und zwar vielleicht naheliegend jetzt für meinen Bereich, meine Arbeit, mein Sein ist, dass, was hat denn deine Mama oder dein Vater getan oder vielleicht auch vorgelebt, was dich lang an oder nachhaltig positiv beeinflusst hat in deiner Beziehung zu deinem Körper oder in der Beziehung zum Essen? Und wenn es vielleicht nichts gibt, was man gerade so abrufen kann, es kann ja auch sein, was hätte sich die Person gewünscht, was würde sie sich wünschen, jetzt so aus heutiger Sicht für ihres kleine Ich. Ja.
Das ist so eine wundervolle Frage und ich freue mich, dass ich jetzt sozusagen den Abschluss machen darf bei diesem Feature-Frage an die nächste Gästin. Was hat meine Mama oder mein Papa getan oder mir vorgelebt, was mich nachhaltig positiv beeinflusst hat in meiner Beziehung zum Essen und zu meinem Körper? Ich glaube, das Schönste finde ich, dass mir meine Eltern so eine Wertschätzung für Lebensmittel mitgegeben haben. Also bei uns war das früher so, dass mein Vater war sozusagen Vollwertköstler der ersten Stunde. Also das, was heutzutage Clean Eating ist, das war in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren Vollwertkost. Und das hat natürlich auch beinhaltet, dass wir sehr viel selber gemacht haben, dass wir sehr viele frische Lebensmittel auch immer zu Hause hatten, dass ich das Glück hatte, dass wir einen großen Garten hatten und auch unsere eigenen Lebensmittel teilweise angebaut haben. Und ich habe eine Oma, die kommt aus Ungarn, die hat Kochen geliebt, die hat wirklich mich helfen lassen. Ja, sobald ich stehen konnte, habe ich mich dafür interessiert, in die Töpfe zu gucken und umzurühren. Und die hat mir auch eigentlich alles beigebracht, wie man kocht, wie man bäckt. Und das Schöne fand ich, dass das eigentlich bei uns gar nicht so ein riesengroßes Thema war, ne? So dass ich mir so Kochen und Backen und so die Liebe zum Essen oder zu Lebensmitteln oder auch zu der Zubereitung und zu der Haltbarmachung irgendwie schwer erarbeiten musste, sondern ich habe das alles so nebenbei als Kind mitbekommen, ne? Weil ich einfach gesehen habe, wie es geht, weil es bei uns zu Hause gemacht wurde und ich habe das dann sozusagen einfach nachgeahmt und das fand ich richtig, richtig schön. Also diese Wertschätzung und auch diesen Umgang mit Lebensmitteln und auch so die Skills, die Fähigkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen, Marmelade einzukochen und auch ja keine Angst zu haben, sozusagen einfach was Neues auszuprobieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Was ich mir tatsächlich mehr gewünscht hätte, wäre, dass mir mal jemand gesagt hätte, oder ja, am liebsten natürlich vorgelebt, aber dass mir wirklich mal jemand gesagt hätte, dein Körper ist okay, so wie er ist. Wir müssen nicht alle irgendwie eine bestimmte Form oder eine bestimmte Körperform oder ein bestimmtes Gewicht haben, sondern es ist auch wirklich okay, so wie du bist. Und du darfst dich gut um dich selbst kümmern und du darfst deinem Körper Respekt entgegenbringen. Und du musst nicht jemand sein, wer du nicht bist. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch, was du willst, und alles Liebe, deine Antonie.